Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondgedanken. Ja, meine Damen und Herren, Fondkongress 2023, die Nachlese. Eine liebgewordene Tradition, was sich regelmäßig wiederholt, ist im Rheinland ja dann schon Brauchtum. Deshalb Brauchtum bei Drescher und Sie ist es, wenn wir den Fondkongress besucht haben, dass entweder noch unter den Eindrücken am zweiten Messetag oder am Tag danach, also heute, Thorsten Pörschmann und ich ein bisschen Revue passieren lassen, wie wir den Kongress empfunden haben, was so die Trends, was die Stimmungen gewesen sind, Kuriositäten vielleicht, und freue mich, dass der Thorsten jetzt in Buxtehude zugeschaltet ist. Auch er hat den Weg aus Mannheim da wieder zurückgefunden. Thorsten, der Fondkongress, das ist nach zwei Tagen immer so, dass ich den Eindruck habe, ich sei nochmal 2 Zentimeter kleiner geworden und eine halbe Schuhgröße mindestens größer geworden mit den Füßen, weil 2 Tage rumstehen, also wenn man das Alter nicht so häufig im Jahr merkt, aber das ist immer einer der Punkte, wo man merkt, man wird auch nicht jünger. Oder wie das so schön heißt, man könnte mit dem Elefanten geknobelt und die Beine gewonnen haben, wenn man die 36 Stunden dann dahinter sich hat. Wie hat es dir dieses Jahr gefallen?
Also mir hat es gut gefallen. Also erstmal moin moin, sage ich mal. Ich habe eine Woche vorher schon irgendwie ein komisches Gefühl gehabt. Ich bin mit der Bahn angereist und die Bahn ist ja jetzt heutzutage jetzt nicht so, dass man den Zug dann tatsächlich nehmen kann, den man sich ausgesucht hat. So ist es auch gewesen. Sowohl die Anreise als auch die Abreise war, ich kann nur sagen, miserabel. Ja, also ich kann von hier nach Dubai fliegen. Das ist schneller als zum Fondkongress nach Mannheim zu fahren. Und gestern die Rückfahrt war wieder unterirdisch. Also das ist eigentlich zu den 2 Messetagen, die dann auch aus bestimmten Gründen dann belastend sind, mir reicht es dann erstmal. Und ich bin heute noch so ein bisschen platt. Nichtsdestotrotz war es ein erfolgreicher Fondkongress. Ich war auch froh, dass ich mal, bin ja nicht jedes Jahr da, aber dass ich mal wieder da war. Und ich mache da mal ein positives Fazit von, weil der Erkenntnisgewinn ist für mich persönlich dieses Mal eher hoch. Also ich habe sicherlich an der einen oder anderen Stelle Dinge gehört, die dann anders waren, als man die sich so selber am Schreibtisch ausdenkt und da ein Gefühl dazu entwickelt. Ich fand es gut, dass wir es gemacht haben, und ich denke mal, wir waren da auch ganz erfolgreich unterwegs. Also positives Fazit, und den Rest nehmen wir halt in Kauf für sowas.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal da morgens reingekommen bin, so um 9:30, da war es schon voll. Also so der erste Eindruck war Full House. Und Full House, wenn man jetzt an die Zeit vor Corona denkt, und hat nochmal letztes Jahr im Sommer den Kongress, der ja dann nach der Pause stattgefunden hatte, sich so vor sein geistiges Auge gerufen. Da muss man sagen, es war eigentlich angeknüpft an 2019er Niveau. Und es waren deutlich mehr Personen da als im letzten Jahr. Und was auch sehr augenfällig war, Corona ist für die einfach auch alle kein Thema mehr. Ich glaube, ich habe 2 mit Maske gesehen. Und wer sich ja mal vorgestellt hatte, dass nach Covid die Menschen zu einer japanischen Visitenkartenüberreichung kämen, auf 1 Meter Abstand, um sich nicht mehr die Hand zu geben. Also ich glaube, da wurde geherzt, umarmt, Hände geschüttelt. Ich glaube, ich habe in den 36 Stunden 1000 Hände geschüttelt oder so. Das ist wirklich so, dass es dann einem fast surreal vorkommt, sich vorzustellen, wie es zwischendurch mal gewesen ist. Die Leute haben ein hybrides Informationsverhalten, von dem wir ja auch auf der Fondplattform oder mit Podcast hier oder anderen Dingen ganz klar profitieren. Aber sie haben den Wunsch, sich daneben, und das ist eben der zweite Teil des Hybriden, auf Veranstaltungen auch physisch zu treffen, schnell mal mit dem einen oder anderen da austauschen zu können. Oder, wie gerade angesprochen, den einfach mal wieder in den Arm zu nehmen. Es ist, wie es ist.
Ja, es ist, wie es ist. Zu dem Thema habe ich auch den einen. Ich habe 2 Vortagesprogramme in Anspruch genommen. Ich war bei Asset Standard und danach war ich bei Fidelity. Übrigens beide Veranstaltungen knüppelvoll. Also das war voll, kamst du rein, hast gesehen, oh, es ist wie früher. Es ist aber, weil wir ja auch Veranstaltungsanbieter sind, natürlich interessant zu erfahren, ist das jetzt alles wie früher oder hat sich doch was verändert? Also es ist nicht so gekommen. Japanische Verhältnisse haben wir offensichtlich nicht. Aber diese Corona-Phase hat die digitale Informationsbeschaffung vorangebracht. Und ich habe da bei Fidelity an so einem Tisch mit Bankern gesessen. Und die fahren zu physischen Veranstaltungen, wenn es für sie lohnt. Also das ist thematisch getrieben, wenn sie glauben, dass das ein Mehrwert mit, dann setzen sie sich ins Auto in der Bahn und fahren dahin. Aber sie machen doch eine ganze Menge auf elektronischem Weg. Also das ist nicht mehr ganz wie früher, sondern es ist, wie du sagst, es ist Hybrid und es kommt eben drauf an. Und ich glaube, wenn man irgendwas macht, wo man sagt, ach, das machen wir jetzt mal, weil wir es früher auch gemacht haben, und das ist jetzt nicht so wahnsinnig interessant, dass man trotz des erfolgreichen Fondskongresses da nicht ablesen kann, dass jetzt jede Abendveranstaltung im Hotel wieder boomt. Also das sieht wirklich, das ist einzelfallbezogen, ja, aber so in der Fläche muss das ein oder andere nicht mehr so funktionieren wie vorher.
Der Fondskongress ist ja auch immer so ein Stimmungsbarometer, was Markt angeht. Ich war nach meinen Moderationen auch beim Fondsmanager-Gipfel von Sauren, habe da mal so 20 Minuten in den Kopf reingesteckt. Die beiden Altmeister Peter Huber und Dr. Jens Ehrhardt ja auf der Bühne mit Olga Eichler. Ich fand das schon sehr interessant, die Stimmungslage dieser beiden sehr erfahrenen Altmeister, so darf man sie, glaube ich, nennen, im Fondsbereich, in der Vermögensverwaltung, denen man einfach anmerkt, dass ihnen da manches, was die Kapitalmarktsituation angeht, gruselig erscheint. Und sie zwar das langfristig als Investoren auch als Chancen betrachten, aber dass es ihnen, glaube ich, was die Stabilität des Finanzsystems und andere Dinge angeht, manchmal da auch anders wird. Wie man insgesamt überhaupt feststellen kann, dass das Thema Anleihen ganz neue Bedeutung hat. Ich war am Vorabend eingeladen bei DJE und die hatten zu ihren Coupons und Dividendenrenditen in ihrem Zins und Dividende mal eine Folie, wo man gesehen hat, dass der Zinscoupon inzwischen höher ist als die Dividendenrendite der Titel, die drin ist. Also die Bedeutung von Anleihen ganz klar wieder als ein Investment erkennbar. Da verschieben sich auch in den Assetklassen ganz klar die Dinge. Wie man überhaupt erkennt, dass eine gewisse Versachlichung und Ernüchterung im Investitionsverhalten stattfindet. Ich war bei mehreren klassischen Themenfondsanbietern, die mal gefragt, wieso die Stimmungslage da ist, ob sich das etwas abgekühlt hätte mit der Nachfrage. Hat der eine wortwörtlich gesagt, aber auf jeden Fall, es ist noch vornehm formuliert, da von einer Abkühlung zu sprechen. Teilweise ist ja wirklich ein Stromabriss, was solche Investments angeht, was natürlich mit den Marktentwicklungen des letzten Jahres da zu tun hat. Also da war eher, ich sag mal, ein Pfeifen im Walde zu hören, was die Kapitalmarktsituation angeht, aber auf jeden Fall eine stärkere Orientierung wieder an Anleiheninvestments, über die man ja lange Zeit wenig bis nicht gesprochen hat. Die Aktie bleibt zwar das, worauf alle langfristig am meisten setzen wollen, aber die Anleihe ist zurück, das kann man so sagen.
Also wenn wir mal insgesamt zu der, wir machen ja immer so ein Stimmungsbild, ne? Also bewerten wir den Fondskongress und lagen auch immer ganz gut, so überschäumende Euphorie, das nächste Jahr war dann mies und dann haben wir auch schon mal depressive Mannheim-Events gehabt und das nächste Jahr war dann überraschend positiv. Ich versuche das mal abzu, also der Fondskongress in Mannheim, also manchmal hat man ja das Gefühl, man ist da so auf so einer Uhrenaufstellung, ne? Also da läuft ja mindestens eine Rolex-Jahresproduktion rum in dieser Halle. Das ist ja schon erstaunlich. Und im Vertrieb hat man auch immer gute Laune. Und wenn man Leute nicht so kennt und fragt, wie läuft's, ist die Antwort unisono, das ist immer alles super und war nie besser und ist alles prickelnd. Wenn man sie dann näher kennt und mal fragt, ja, das letzte Jahr hat schon Spuren hinterlassen. Und ich habe absichtlich mal zwei Vorträge mir angehört, die im eher problembelasteten Bereich angesiedelt sind. Ich war bei Wohnimmobilien und ich war in einem China-Vortrag. Und der Kernpunkt dieser ganzen Geschichte ist, der ein oder andere hat zwar vornherein gute Laune und transportiert die auch, so wie das im Vertrieb möglich notwendig ist. Mit schlecht gelaunt machst du halt keine Geschäfte, das ist alles an der Stelle ja okay. Aber es sind schon bei dem einen oder anderen bestandserhaltende Maßnahmen, ohne dass sie jetzt erwarten, dass sie aufgrund ihrer Präsentationen, Aussagen oder sowas jetzt großartig Neugeschäft reißen. Und in dem Publikum waren schon so der ein oder andere, der ziemlich unzufrieden war über die Entwicklung des einen oder anderen Fonds und nicht in dem Vortrag war, um jetzt da mehr Geld reinzustecken, sondern sich ein Bild zu machen, ob das wirklich so katastrophal alles ist, wie man das im Moment fühlt. Also es ist zwiegespalten. Nach außen hin ist in dieser Kongress immer alles, das heißt, alles super. Alles, man fühlt sich immer auf dem All-Time-High. Unten drunter habe ich schon Zwischentöne gehabt, wo das nicht so prickelnd lief. Und die Kapitalmarktsituation, das schwankt so zwischen, ach, das ist alles nicht so schlimm, und einem unguten Bauchgefühl, wo läuft das hier so hin? Also das Bauchgefühl ist bei dem einen oder anderen nicht gut. Die Märkte spiegeln dieses Bauchgefühl, aber wenn wir uns so die Indizes und die Entwicklung angucken, die spiegeln das nicht wider. Und bei dem dramatischen, man muss das sagen, dramatischen Zinsanstieg, muss man ja überrascht sein, dass nicht noch mehr passiert ist. Jetzt ist die Frage, kommt es noch oder war es es schon? Ich glaube, das macht das ungute Bauchgefühl. Irgendwie kann man sich nicht vorstellen, dass es da schon war. Man möchte da gerne dran glauben. Aber auf der anderen Seite auf den Kaufknopf zu drücken, nach dem Motto, das war's schon, trauen sich jetzt auch nicht alle so, nach dem Motto, so jetzt all in, weil die Nummer ist aus, wir sind beim DAX nah am All-Time-High, das war's jetzt. Das ist so ein bisschen zwiegestalten. Aber erst, man muss die Leute länger kennen, damit sie einem dann die Wahrheit aussagen, wie es wirklich aussieht. Ansonsten ist das immer so, das ist immer so eine Torte, die vor sich hin glänzt und das ist alles prima. Das ist so mein Eindruck, der mal ein anderer ist. Ansonsten hatten wir auch depressive Phasen oder euphorische Phasen. Und das ist jetzt so eine Geschichte, wenn du am Lack kratzt, so wirklich wohl fühlt sich so insgesamt so keiner so wirklich.
Bin ich ganz bei dir. Das ist ja auch keine schöne Aussicht, wenn man sagt, die Zinsen werden wahrscheinlich nicht weiter steigen, weil die Stabilität des Weltfinanzsystems wichtiger ist als die Kaufkraft des Geldes. Das ist eine gute Nachtgeschichte, wenn du dich mit der hinlegen musst. Da fällt ja auch noch was auf deiner Hirnschale, was dich beschäftigt. Also dementsprechend, ja, genau. So würde ich es auch wiedergeben, wie du es beschrieben hast. Was mir ganz offensichtlich auf dem Kongress an verschiedenen Stellen aufgefallen ist, dass es eine Übersensibilisierung in Sachen Sustainability ESG gegeben hat, die dazu geführt hat, dass inzwischen dieses Thema weitestgehend gemieden wird.
Da werden mittlerweile sogar schlechte Witze gerissen, ne? Selbst auf der Bühne. Selbst auf der Bühne. Ja.
Also es fängt optisch damit an, dass die Standmotive sind ja immer auch ein Indikator für das, was die Trends in der Branche sind. Es waren wenig Bäume, Wälder zu sehen. Es gab sie, aber es war wenig. Auch die Giveaways waren jetzt nicht unbedingt die klassischen Pflanzen, die in Zukunft irgendwo sprießen sollen aus Bleistiften oder andere Sachen. Auch das war ruhiger geworden. Aber ich fand es ganz interessant, wenn man dann auch mal gefragt hat, kommt es mir nur so vor oder ist es so? Einer, der mir noch im letzten Jahr erzählt hat, dass Nachhaltigkeit und ESG schon immer in der DNA seiner Firma gewesen ist, hat mir auf die Frage, wie es denn im Augenblick so rund um dieses Thema bei Ihnen steht, hat er wortwörtlich gesagt, wir sind mit dem Thema durch.
Im Ernst?
Ja, und da, wo man Anbieter hat, die aus dem speziell amerikanischen Raum auch kommen, da hat der ein oder andere auch ganz klar gesagt, das wird bei uns auch nicht mehr Thema werden. Wenn man dann ein bisschen hinterhergräbt und das hinterfragt, dann wird sehr deutlich, dass allen natürlich bewusst ist, dass das regulatorisch nicht mehr weggeht und sie da bestimmte Dinge zu erfüllen haben. Aber diese große Storytelling-Geschichte, Nachhaltigkeit, tolle Sache, und wir wollen dieses und jenes machen und haben deshalb das schon in unseren Verkaufsunterlagen auf dem Standmotiv und sprechen den Kunden als allererstes auf ESG, Sustainability und so an. Nein, das macht man nicht, weil man sich's inzwischen, wie mir einer ganz klar gesagt hat, nicht unnötig schwer machen will. Denn, das ist natürlich etwas, was wir alle in der Gemengelage draußen ja auch erkennen, je mehr man sich jetzt mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, ist das ja eins, was regulatorisch schon lange unkomisch geworden ist, was aber mit Blick auf die Underperformance des letzten Jahres, die Zuschnitte von Universen, die nach Filtern, nach harten ESG-Filtern noch übrig sind, einfach auch erkennen lassen, dass das seinen Preis hat, genauso wie die Energiewende mit ihren Kosten der Transformation der Wirtschaft natürlich auch ganz klar die Kosten treiben, inflationäre Tendenzen unterstützen. Und das, was dann noch auf der politischen Bühne geboten wird, das ist dann oben drüber nochmal so eine Belastung. Die Gesellschaften haben es mit ihren, dürfen wir ihnen unseren ESG-Prozess hier nochmal vorstellen und das, was die da drüben machen, das ist gar kein Impact, das, was wir hier machen, ist Impact und so. Sie haben, ich glaube, so ein Hautarzt nennt das eine Hypersensibilisierung durchgeführt. Ein Psychologe würde wahrscheinlich von einer psychischen Sättigung sprechen. selbst diejenigen, die Sympathie für das Thema haben und sich schon lange als Pioniere da engagiert haben, sind teilweise angenervt davon, wie es übertrieben worden ist. Ich kann nur hoffen, dass sich das ein bisschen normalisiert. Ich war ja zweimal auf der Bühne mit Leuten, die dazu auch sehr explizit Meinungen vertreten haben, beispielsweise den Herrn Professor Gerald Haug von der Leopoldina, der selber Klimaforscher und Meeresbiologe ist. Auch der hat gesagt, setzt auf die neuen Technologien. Das heißt, da den Leuten und Investoren auch zu erklären, wo kann man damit Geld verdienen, die Welt zu retten. Weil umgekehrt, das hat man dann auch von Grönemeyer bis hin zum Pater Baptist Freier, mit dem ich mich ja auch über diese Themen unterhalten habe, auf der Bühne, ist das auch sehr deutlich geworden. Die Sache ist viel zu ernst im Sinne der nächsten Generationen, als dass man sich da jetzt erlauben könnte, Ermüdungserscheinungen zu zeigen. Aber sie sind, was diese Branche angeht, definitiv da. Diese ESG-Party-Stimmung, wir erzählen eine tolle Geschichte, wir sind gute Menschen, wir verdienen dabei noch ordentlich, vielleicht sogar mehr als vorher, sowohl als Asset Manager, Berater, als auch als Kunde. Da ist eine gewisse Ernüchterung reingekommen und das war ein absolutes Kontrastprogramm für mich in der Wahrnehmung, zumindest auf der Gefühlsebene, als im Jahr zuvor.
Ja, da muss ich jetzt mal fragen, das ist auch nicht abgesprochen, die Frage, das mache ich jetzt einfach mal, wie geht es denn dir persönlich damit? Du hast mit deiner Company als einer der ersten Sustainability-Veranstaltungen gemacht, da wussten andere noch nicht, wie man das Wort schreibt. Dann kam das irgendwann später mal als Trend, als das war dann total hip und in. Da warst du schon auf dem Thema schon fast ein Jahrzehnt vorher drauf. Und jetzt will es keiner mehr hören. Wie geht's denn dir damit?
Naja, da bin ich irgendwie an den Film Jurassic Park erinnert. Da gibt es ja diese Situation, wo der T-Rex aus dem Gehege ausgebrochen ist und der Chaosforscher im Auto sagt, Scheiße, ich hasse es, Recht zu behalten. Ich habe ja schon im letzten und vorletzten Jahr gesagt, übertreibt das nicht, das ist alles zu viel. Ich habe gemerkt, wie die Journalisten irgendwann, was das Thema anging, übersensibilisiert waren. Und damit war natürlich auch klar, in welche Richtung sich das dann da weiterentwickeln wird in der Berichterstattung. Und irgendwann war es für die viel, viel hipper nachzuweisen, wo einer sagt, dass er nachhaltig investiert, aber es eben nicht tut, als noch darzustellen, warum es sinnvoll ist, nachhaltig zu investieren. Wir werden Kurs halten. Ich glaube, wir haben in der Berichterstattung bei Drescher und Sie, was dieses Thema angeht, als Pioniere uns engagiert. Und diese Versachlichung, und da sehen wir weiterhin unseren Auftrag drin, aber es letzten Endes auch so zu machen, dass alle davon einen Nutzen haben und davon nicht genervt sind. Das ist, glaube ich, wichtig. Wir haben uns immer für Infotainment stark gemacht. Das wollen wir auch weiter tun. Wir werden den Sustainability-Kongress in diesem Jahr dann eben versuchen, in die Richtung zu gestalten, dass wir darüber sprechen, womit den neuen Energien, womit der Energiewende Geld zu verdienen ist und trotzdem zu erklären, wo mit Best-in-Class-Ansätzen wir mit unserem Geld dazu beitragen können, dass sich die Welt da verbessert und die verschiedenen Meinungen durchaus zu Wort kommen zu lassen. Ich glaube, es geht im Sustainability-Kongress im September ganz klar darum, die Fragen, die die Verbraucher haben, die die Anleger haben, diese Fragen wirklich den Experten vor die Füße zu schmeißen und zu sagen, findet dazu Antworten, wir wollen sie nicht totschweigen. Aber das Letzte, was wir tun werden, ist, dass wir uns jetzt hinstellen und sagen, wir sind mit dem Thema durch. Ich habe einen 8-jährigen Sohn, das kann ich mir nicht erlauben und für ihn schon gar nicht.
Aber wenn wir jetzt, gut, ich sage mal, Nachhaltigkeit, ESG, im Thema, ein In-Thema gewesen ist es ja immer noch. Also ja, es kriegt jetzt ein paar Kratzer, aber wie du sagst, wir kommen dann um das Thema nicht rum. Lass uns mal über was sprechen, bitte, was noch nicht so
ist. Lass mich noch einen draufsetzen. Für uns war das Thema Nachhaltigkeit ja auch immer nur ein Teil unserer Berichterstattung über Investments und Investmentfonds. Ein Blickwinkel, nennen wir es so. Und regulatorisch ist der jetzt auch verankert. Das wird schlichtweg ein Teil, ein Hygieneaspekt sein im Fondsmanagement, sowas mit zu berücksichtigen. Und deshalb bleiben wir da am Ball.
Okay, apropos am Ball bleiben, wir haben einmal vor über anderthalb Jahren mal einen Ball aufgegriffen und auch auf der Fondsplattform thematisiert. Der Ball flog damals noch nicht so wirklich weit. Möglicherweise ändert sich das jetzt. Ich möchte dir mal ein Stichwort geben, dass du deine Gedanken da mal zu sagst. Ich sag mal, ELTIF.
Ja, European Long-Term Investment Funds, ELTIF, völlig richtig. Ich erinnere mich daran, dass ich vor schon über einem Jahr, anderthalb Jahren, eine Karikatur mit dem Jürgen Jansson gemacht habe, wo die Infrastruktur über diese Dschungelbrücke getragen wird und diese brüchigen Planken darunter alle so Namen haben wie Beratung, Lagerstellen, Regulierung etc. Diese ELTIFs haben echt keinen einfachen Weg hinter sich, aber sie finden ihn anscheinend jetzt. Kurzum, die, wie das so schön heißt, Demokratisierung von Private Assets, also die Möglichkeiten, standardisierte Massenprodukte zu entwickeln, mit denen Illiquiditätsprämien vereinnahmt werden können durch langfristig gebundene Investitionen. Da tut sich sehr viel. Wir haben regulatorisch jetzt gesehen, dass es eine Entschärfung dieses dieser Überkontrolle und Übervorsichtig im Beratungsalltag, dass man da einen Modus vivendi gefunden hat, der dann jetzt einfach, ich sag mal, MiFID 2 heißt, und nicht mehr wie vorher, Sie müssen den Kunden mikroskopisch auseinandernehmen und das muss alles zu seinen Vermögensverhältnissen und seinen Möglichkeiten passen, sonst darf er diese Anlageform gar nicht kriegen. Das war natürlich extrem vertriebsunfreundlich. Jetzt kommt es aber. Da ist vieles runtergeschliffen worden, dann eben auf diesen MiFID 2 Standard. Es tut sich bei den Lagerstellen etwas. Ich habe mit vielen Plattformen auf dem Kongress auch drüber gesprochen. Die sagen, wir sind dran, wir kriegen das hin. Aber die sagen, es ist nicht so trivial, wie sich das mancher vorstellt, nach dem Motto, ihr könnt doch offene Immobilienfonds auf der Plattform handeln, warum könnt ihr das mit ELTIFs nicht? ELTIF ist nur ein Regulierungswerk, in dem doch sehr viele freie Vertragsgestaltungsmöglichkeiten individuelle sind. Und dementsprechend ist es nicht nur so, dass die in sehr unterschiedliche Sachen investieren können, sondern dass sie auch von der Art und Weise, wie sie gestrickt sind, nicht gestreckt, sondern gestrickt, sind, dass da auch Unterschiede sind. Und da müssen sich dann jetzt erstmal alle auch an die unterschiedlichen Formen gewöhnen und dafür ihre Systemvoraussetzung schaffen. Da passiert was. Und entsprechend tut sich auch was bei den Anbietern. Also ich glaube, es war das erste Mal, als ich bei Neuberger Berman am Stand war, dass da einer wirklich auf seiner Messewand ELTIF hatte. Also da merkt man dann schon, wer ist A, schon länger um dieses Thema bemüht und hat da auch schon seine Erfahrungen gesammelt und wer fängt jetzt erst damit an? Natürlich in Deutschland Marktführer, eine Commerz Real. Wir werden auf der Fondsplattform in diesem Jahr auch, denke ich, eine ganze Menge zum Thema ELTIF machen. Wir werden es auch beim Petersberger Treffen natürlich mit berücksichtigen. Zu unserem Verpackungsthema passt das ja perfekt. Die ELTIF-Geschichte ist für die Branche eine Win-Win-Situation, glaube ich, zwischen Anlegern, Beratern und den Asset Managern, denn es bindet ja die Assets dann doch langfristig wirklich an einen Asset Manager, an einen Berater. Und der Kunde hat die Möglichkeit, wenn er gute Investments da drin vorfindet, das immer vorausgesetzt, sich Illiquiditätsprämien zu vereinnahmen, die er so früher nicht gehabt hat. Und auch teilweise, je nachdem, wie die Dinger gestrickt sind, an sehr unterschiedlichen Sachen zu partizipieren. Also auch sehr risikodiversifiziert zu sein, mit dem, was er in diesen Sachen bekommt.
Ich will noch eine andere Produktgattung mal ansprechen. Da schlage ich mal vor, dass du deine Meinung oder so die Marktaussichten dieses Segments mal skizzierst oder was du für Eindrücke hast. Und dann würde ich mal ein paar Worte dazu sagen, was ich so in Mannheim rausgefunden habe. Hatte da einen Fragenkatalog mit und den einen oder anderen konnte ich dann vor Ort befragen. Und da waren schon erstaunliche Erkenntnisse dabei, wo man sagen muss, das ist doch alles nicht so trivial, wie das aussieht. Ich will mir mal ein Stichwort geben: ETFs. Früher so das Hassprodukt des Fondsvermittlers, der eine Abschlussprovision und eine BePro haben wollte, fing dann ganz langsam an. Mittlerweile haben wir ja eine ganze Reihe von ETF-Anbietern mit Ständen in Mannheim. Was sagst du denn zu dem Thema aktiv-passiv? Wie hat sich das entwickelt? Beziehungsweise passiv kann man ja gar nicht mehr sagen. Es gibt ja mittlerweile mehr aktiv gemanagte ETFs als passive ETFs. Aber wie schätzt du das ein?
Dass das ein Trend ist, der sich auch weiter verstärken wird. Er hat an Dynamik in den letzten Jahren immer weiter gewonnen und er wird sich auch weiter verstärken, nach meinem Dafürhalten. Und auch dort ist es so, dass die Vertriebshemmnisse, die es in der Vergangenheit da gegeben hat und die natürlich ganz klar etwas mit den Kickbacks, mit der Verprovisionierung zu tun hatten, durch Service-Fees, durch Honorarberatungsgebühren ein Kompensationselement gefunden haben und damit entsprechend es einem Berater heute frei steht, ob er einen ETF einsetzt oder ob er einen aktiv gemanagten Fonds einsetzt. Er ist im Zweifelsfalle dann eben über Service-Fee und Honorar in der Lage, sich seine Einnahmenquellen zu generieren, derer er bedarf. Gleichzeitig stellt sich natürlich die Frage, soll ich aktiv oder passiv investieren? Es gab in diesem Jahr durchaus ja eine ganze Menge Artikel, die sich damit beschäftigt haben, ob das denn jetzt in der Krise gelungen sei oder nicht, einmal mehr mit dem aktiven Management zu zeigen, dass das notwendig ist. Nach dem Jahr 2022 müsse man das doch erkennen können. Morningstar hat, ich glaube, 26.000 Fonds ausgewertet. Wir sehen, es war einmal mehr nur ein Drittel, das auch in diesem schwierigen Jahr, in dem man mit Timing hätte was angeblich ja machen können, daraus einen Mehrwert zu ziehen, vor allen Dingen einen Mehrwert nach Kosten zu ziehen. Das ist absolut die Argumentationsmunition, die man braucht, um das ETF-Thema weiter nach vorne zu treiben. Vor allen Dingen mit Blick auf die Kosten. So Angebote, wie wir sie von Vanguard gesehen haben, zu sagen, sie können bei uns einen Sparplan im Grunde genommen komplett kostenfrei durchführen im Depot, müssen dann nur die 0,1% Verwaltungsvergütung ertragen. Und für einmal Anlagen wollen wir von Ihnen 7 Euro für einen Trade haben. Wir hatten uns unlängst ja beide darüber unterhalten, dass jetzt sogar auf der Bison-App, wo sonst so Kryptos gehandelt wurden, kann ich jetzt auch meine Fonds kaufen, zu guten Konditionen. Also es tut sich da was und die ganze Industrie kommt unter Preisdruck. Das ist ganz klar erkennbar. Im Jahresrückblick-Podcast, den wir hier geführt haben mit Thomas Richter, hat er ja schon gesagt, dass, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, über 20% inzwischen von den Publikumsfonds ETF sind. Das verstärkt sich in der Richtung weiter. Und das ist vielleicht auch im Sinne der Anleger ganz gut, denn es setzt die aktiven Manager unter Druck, wirklich aktiv zu sein. Benchmark-Tracking, das funktioniert nicht. Dafür sind die Kostenstrukturen entsprechend zu teuer. Auf der anderen Seite lässt es alle über die Kosten eben auch nachdenken. Wenn ein defensiver Mischfonds irgendwo eine Gesamtkostenbelastung ex post hat, die mit einer 3 vom Komma anfängt, dann will das eben zu dem, was da an Rohertrag möglich ist, einfach auch nicht passen. Und dann muss man drüber sprechen und dann ist es vielleicht gut, dass es diesen Druck von der Seite gibt. Ansonsten hast du es eben schon gesagt, dieser Glaubenskrieg zwischen aktiv und passiv, der wird ja schon längst nicht mehr an der ETF-Ebene entschieden. Die aktiv gemanagten ETFs sind da ganz klar auf dem Vormarsch. Es ist dann immer nur die Frage, was technisch an Aktivität hinten vom Market Maker abgedeckt werden kann und was nicht.
Also zu dem Thema, ich habe mich ein bisschen auf Mannheim vorbereitet und habe einen bestimmten ETF auf 5 verschiedene Depotstellen gekauft. Also und zwar am gleichen Tag um die gleiche Zeit, um rauszufinden, ob denn da jetzt 5-mal das gleiche rauskommt. Willst du raten?
Bei wem? Also ich sage, es ist nicht bei jedem das Gleiche rausgekommen. Diese These wage ich, ohne dein Experiment schon zu kennen. Also ich höre jetzt auch gerade das erste Mal davon, dass du das gemacht hast.
Ja, ich wollte eine ETF-Lupe zu dem Thema machen. Das hat mich mal interessiert. Der ETF klingt so simpel irgendwas. Und du kannst da es wird ja beworben mit, was weiß ich, hast du einen Neobroker, 0 Gebühren. Also macht man da eine Order. Und man macht auf der Frankfurter Fondsbank eine Order und macht hier eine Order, Konsors und macht die gleiche Fonds, gleiches Volumen, gleicher Handelstag, gleiche Uhrzeit und vergleicht dann die Abrechnung. Und ich sage dir, Björn, da passt ein Bus durch. Da passt ein Bus durch, wie das abgerechnet wird. Ich habe jetzt mal extra eingenommen, der auch noch eine niederländische Quellensteuer hat, um zu gucken, naja, das muss ja dann mit niederländischer Quellensteuer und die erste Ausschüttung, wie wird die verbucht und ist die da als anrechenbar? Das ETF-Klima klingt einfach, ist aber nicht trivial und bin dann zu der Depotstelle, die das sensationell hingekriegt hat. Das war dann eine, mit der rechnet man da in dem Bereich gar nicht, das war die FFB. Und habe den Peter Nonner mal befragt, wie die denn die ETFs abrechnen, weil das ja wirklich gemessen an dem, was andere machen, wirklich sensationell ist. Hat er mir so ein bisschen erzählt, wie sie das machen, wie sich das auch im Laufe der Zeit geändert hat. Und das ist tatsächlich an den Terminen, wo Sparpläne ausgelöst werden, nämlich am 1. und dem 15. eines Monats, bei manchen Market Makern, die ETFs handeln, plötzlich eine spontane Spread-Ausweitung gibt, weil das Ordervolumen, sie wissen, dass das Ordervolumen an den Tagen hoch ist, und dass ein Cent mehr Spread da nicht ins Gewicht fällt. Und plötzlich hast du an bestimmten Tagen in bestimmten Titeln einfach höhere Gebühren zu ertragen, weil die Sparplan-Orders da ausgeführt werden. Das fand ich mal eine erstaunliche Erkenntnis. Da machen wir mal ein Webinar dazu, gucken uns das im Einzelnen an. Also sich für ein ETF oder ein ETF-Portfolio zu entscheiden und das noch an der richtigen Stelle dann wirklich kostengünstig umgesetzt zu kriegen beim Kauf und Verkauf. Das sind zwei völlig verschiedene Schuhe. Also ich hab hier einen Gebührenunterschied zwischen Kauf zum NAV und 2 € für die Order. Und auf der anderen Seite habe ich eine Gesamtbelastung mit Spread und einem Pipapo von 1% gehabt. Gleicher Fonds, gleiche Uhrzeit, gleicher Tag. Und ich finde 1% schon stattlich. Also gibt es noch was zu erzählen zu dem Thema, würde ich mal sagen.
Tja, dafür haben wir eine ETF-Lupe, das bauen wir weiter aus. Und so wie ich das eben schon für das Thema Nachhaltigkeit gesagt habe, ist eben auch ETF ein Bestandteil, ein Blickwinkel, ein Segment, ein Teilbereich der Investmentindustrie, um den wir uns hier bei Drescher und Zieh kümmern. Keiner, den wir lieber haben oder weniger lieb haben als was anderes. Und ich glaube, so sollte das auch sein, wenn man ein objektiver, vernünftiger Investor ist. Ja, Blick auf die Uhr. Wir müssen das Ding nicht unnötig in die Lange ziehen. Von meiner Seite vielleicht ein Dankeschön. Ein Dankeschön an die vielen Leute, die mir auf dem Kongress einmal mehr Anerkennung für das ausgedrückt haben, was wir hier tun bei Drescher und Zieh, für die Art und Weise, wie wir es tun. Und die mir bestätigen, dass durch das Zuschauen, Zuhören bei unseren Online-Formaten Sie schon den Eindruck gewinnen, dass wir das hier vernünftig machen. Und in dieser Tradition wollen wir das dann einfach auch fortsetzen und weiter ausbauen. Thorsten, was hast du noch als Schluss?
Also, Schlusswort, mir hat es gefallen. Ich werde jetzt nicht jedes Jahr dort hinfahren, aber sicherlich regelmäßig. Das Kölsch bei Sauren, das kann man natürlich auch nicht weglassen. Das Get-Together ist manchmal wichtiger da abends, was man da erfährt, als an den Messeständen. Also das Wichtige ist manchmal dann in einem sehr lockeren Rahmen gekleidet. Ich denke, wir haben jetzt mal so unseren, das sind natürlich nur Spotlights, die wir machen können, weil man das Ganze nicht abdecken kann. Ich fand's gut. Denke mal, dass diese Veranstaltung ihren Platz hat und dass die notwendig ist, um regelmäßig mal tatsächlich physisch mit Menschen zu sprechen, um mal dann an der Mimik und Gestik zu sehen, was da wirklich los ist. Ja, und ansonsten sage ich mal, das war der Funkkongress 2023.
Und ich sage an dieser Stelle wie immer, danke fürs Zuhören. Oh, bitte diesen Podcast, wo man die Möglichkeit hat, zu bewerten, das zu tun. Den Kanal zu abonnieren, wenn man es noch nicht gemacht hat. Ihn den Kollegen weiterzuempfehlen. Nur so wächst unsere Community und den Freunden auch. Und verabschiede mich hier aus dem ABC Tower wie gewohnt mit einem Kölschen Tschö.